Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. In dieser Folge erwartet euch ausschließlich investigativer Journalismus. Wir decken auf, welcher Schauspielerliebling sich in eine geheime Mission geschleust hat und wie es möglich ist, ein millionenschweres Franchise zu verlieren. Feinste Detektivarbeit haben wir auch bei den Trailern walten lassen. Amazon Prime versteckt einen vergessenen Superhelden, Christopher Nolan führt die Welt an den Abgrund und bei Disney wird eine tragische Heldenfigur geboren. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen! Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert. Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Mhm. Bam. Okay. Da habe ich mir gegenüber einen Cheerleader und ich freue mich sehr, dass du trotz der Hitze immer noch die Energie mitbringst, die ich seit mittlerweile über 150 Folgen sehr zu schätzen weiß. Und von daher machen wir heute eine kurze Anmoderation. Hallo, lieber Ronny.
Danke für die heiße Begrüßung deinerseits, lieber Alex. Und ja, ich sehr muss gerne mich ein bisschen selbst aufcheeren wieder, weil das Intro war halt schon noir, ja, möchte ich sagen.
Oh, mon Dieu.
Mon Dieu. Ach nee, lass mal das lieber mit dem Französisch.
Ich wollte sagen, du kannst nur verlieren im Zweifel.
Im Zweifelsfalle das, ja.
Ja, freut mich, dass du der Hitze getrotzt hast.
Ach, ist das wieder ein Thema hier
auch
zum Start?
Das ist das Dauerthema.
Es hört nicht auf dieses Jahr.
Ja. Wie gesagt, wir hatten ja auch schon mal gesagt, auch jetzt wieder in der Pause diese eine Woche. Ein paar Tage Abkühlung hier in Köln, aber pünktlich zum Podcast-Beginn quasi wieder
Maximaltemperaturen.
Ja, Richtung 30 oder darüber hinaus. Sommer ist total schön und so, aber könnte auch ein kleines bisschen weniger sein für meinen Geschmack.
Was willst du machen, Alex?
Das Problem ist doch an der ganzen Sache, wenn ich hier die ganze Gerätschaft anmache, ja, Fernseher, AV-Receiver, 5000 Watt fließen hier durch die Lautsprecher, blub, diese ganze Kabuff hier, weil es nur 100 Grad drin, da muss ich immer genau überlegen, ob wir irgendwas gucken oder ob wir lieber auf den Balkon gehen.
Jetzt zückt er ja aber alle Asse aus dem Ärmel, ey. 5000 Watt und...
Nee, keine Ahnung, das sind irgendwie, ich habe einfach mal irgendwas gesagt.
Nochmal locker eine Null hinten dran gehängt, verstehe.
Aber du weißt, was ich meine, ne? Die technische Gerätschaft, die hilft natürlich nicht, wenn du versuchst, irgendwie das Apportement irgendwie einigermaßen
kühl zu halten, ne?
Kühl zu halten bis zum Ende des Tages.
Mhm. Hilft dir denn die Gerätschaft wenigstens dann immer fleißig Filme wegzugucken, wenn wir uns hier eine Woche lang nicht hören? Was für eine Überleitung, danke Alex.
Wenn ich mich denn entscheide, die Gerätschaft anzumachen, ja,
war
an
schon
den Tagen, wo es mal
schon
kühl ist, ja, dann klappt das schon. Und tatsächlich habe ich wieder eine Serie mitgebracht. Das bedeutet, wir haben es nicht nur geschafft, das Gerät einmal anzumachen, sondern vermutlich mehrmals.
Hast du unseren Rubriknamen eigentlich schon so wieder schön hingeklatscht?
Nein, aber es sind die Ruckzuck-Reviews.
Dankeschön.
Und
so viel
genau,
Zeit muss sein.
So viel Zeit muss sein. Ich habe mitgebracht 8 Episoden. Prime, The Boys, 3. Staffel.
Oh, da musst du aufpassen. Wir haben das angefangen. Bei uns ist das ja immer so ein Rudel-Event hier. Und dann ist quasi ein Teil des Rudels. War verreist, war krank, ist jetzt verhindert. Ich bin quasi immer noch auf dem Level von Folge 3.
Von 3. Staffel aber.
Ja.
Und ist doch gar nicht so schlecht. Ich muss ja auch gar nicht so sehr ins Spoiler-Territorium gehen. Genau, 8 Episoden, jeweils immer etwa eine Stunde, also ordentlich Sitzfleisch again. Nicht ganz auf Stranger Things Staffel 4 Niveau, aber ist eine Menge Holz. Mhm. Für mich, also es gibt, ne, ich habe die 3. Staffel geguckt, ja. Das heißt, weder die erste noch die zweite haben mich vergrault und auch die 3. Staffel habe ich bis zum Ende geschaut. Schließt sich für mich nahtlos an die ersten beiden Staffeln. Es ist unglaublich hochwertig produziert. Du hast die stark aufspielenden Protagonisten als auch Antagonisten, das sei hier mal noch erwähnt. Mhm. Denn Tony Starr, was der da in seinem Gesicht abfackelt, also der Homelander, das ist halt einfach großes Tennis. Unerreicht.
Nach wie
für
vor,
mich
ja.
ist es immer noch mein Homie aus Banshee-Zeiten. Wer Banshee nicht gesehen hat, dem sei das dringend ans Herz gelegt. Überragende Serie mit ihm und halt eine komplett andere Figur. Also er bietet hier echt das Spektrum. Ansonsten fand ich, war in der dritten Staffel, wie gesagt, hochwertig produziert, ne? Auch wenn es Special Effects gibt, dann passte das für mich. Ich hatte aber das Gefühl, dass einige Themen durchaus wiederkehrend sind mittlerweile. Wenn es zum Beispiel um die Dynamik geht vom Butcher zum eigentlich gesamten Team. Es ist eigentlich immer wieder so ein, das hatten wir so oder so ähnlich schon mal und so oder so ähnlich werden sie sich bestimmt auch wieder zusammenraufen müssen, ob sie das machen oder nicht. Das lasse ich jetzt mal offen, für dich auch. Aber
Dankeschön.
Das sind halt so wiederkehrende Themen irgendwie. Ich hatte das Gefühl, wir drehen uns da so ein bisschen im Kreis, ne? Also der Kreis wird vielleicht ein bisschen enger. Aber wir drehen uns im Kreis.
Das hatte ich ehrlich gesagt bei der zweiten Staffel schon, wo ich dachte, ja, auch da haben wir jetzt schon das Problem, so auf der, also in der Hälfte von der zweiten Staffel. Und dann ging es ja darum, dass, ich habe seinen Namen gerade vergessen, wer ist denn hier, der Jack,
Jack Quaid?
Jack Quaid, genau. Dass er dann quasi in die CIA-Riege aufsteigt und das Ganze ja so ein bisschen offiziell wird. Und das ist ja Anfang, soweit wie ich geguckt habe.
Ja, und das fand ich
ist relativ schnell wieder raus.
Ich weiß, aber genau das fand hatte ich noch in der ersten und zweiten Folge als sehr erfrischend empfunden.
Ja,
ne?
Das
ist alles einmal komplett durchgewürfelt jetzt. Ich finde das total super mal. Und dann versuchen sie uns aber ganz schnell wieder in dieses alte Schema reinzupressen, so ein bisschen in The Boys halt, ne? Und dann ist es so, und auch das ist ja spoilerfrei eigentlich, würde ich sagen, weil auch das gab es in der ersten und zweiten Staffel. Es wird halt hier nur noch ein bisschen auf Max-Volume gedreht, ist das Thema, wie tickt die USA? Wir halten euch einen Spiegel vor und die Superhelden stehen eigentlich für die Politiker. Und das hast du jetzt hier in der dritten Staffel dann ins Extreme, diese zwei Lager letzten Endes, ne, die Vernünftigen und die einfach blind alles kaufen, sage ich mal, was dir so erzählt wird, ja, die also abkaufen und das dann, selbst wenn vielleicht das ein oder andere mal ans Licht kommt, wo du normalerweise sagen würdest, niemals kommen die damit durch, nicht in 100 Jahren, wie wir das zu Trump-Zeiten hatten und dann ist es so, ja, doch und du kommst damit nicht nur durch, du wirst sogar Präsident der Vereinigten Staaten, so nach dem Motto, ne? Und genau das wird jetzt gerade hier in der dritten Staffel nochmal wirklich dir ins Gesicht gerieben. Das ist cool gemacht, das ist unterhaltsam und so weiter, aber es war jetzt nicht super, super neu. Nichtsdestotrotz haben sie ja, und das weißt du ja, glaube ich, auch wenn er vielleicht noch nicht so wirklich auftaucht, ist ja Soldier Boy dabei.
Ja, genau, das ist schon auf jeden Fall ein Thema. Genau
das hatten wir ja auch im Trailer.
Mindestens ab Folge 2 ist das ein Thema.
Also quasi so die Antwort von The Boys auf Captain America.
Auch ähnliche Origin Story.
Ja, hat nicht wirklich,
aber es gibt Parallelen zumindest, so vom Style.
Die soll es natürlich geben, genau, aber das ist noch ganz, ganz spannend, wie sie das rein verweben. Hat aber dann unterm Strich nur so bedingt Konsequenz und wird auch unbefriedigend aufgelöst. Ich meine, es war klar, wir wussten schon, während die dritte Staffel lief, glaube ich, dass für eine vierte Staffel verlängert wurde. Das ist ja insofern schon mal spannend und auch schön zu sehen, weil ich investiere gerne auch die Zeit, eine dritte Staffel zu gucken, wenn ich weiß, dass eine vierte Staffel schon angekündigt wurde. Nicht, dass wir ja wieder im Netflix-Milieu von wegen, fandst du gut, ja? Ja, machen wir nicht weiter. Idiot. So, von daher, ich glaube, ich hatte in einem Interview gelesen, dass es so auf 5 Staffeln auf jeden Fall.
Sie hatten, glaube ich, mal was gesagt, können. Aber gab es da eine Nummer, dass sie sich festgelegt haben?
Das war mal was kursierte. So 5 Staffeln kriegen sie auf jeden Fall hin. Die Frage ist natürlich, wenn das eine Cash-Cow ist, und das scheint es ja zu sein für Prime, versuchst du es in die Länge zu ziehen? Ich würde es im Zweifel nicht übers Knie brechen, so schnell zum Ende finden, à la Game of Thrones. Haben wir, glaube ich, alle was bei gelernt.
Das hast du gesagt.
Ja, von daher gönnt euch, aber dann müssen sie, so cool ich es alles finde, so unterhaltsam es ist, so absurd es ist und insbesondere die erste Episode hat mich dauerhaft verstört. Ronny grinst übrigens, für alle die es nicht hören können oder sehen. sie müssen sich aber erzählerisch trotzdem nochmal ein bisschen was Neues noch einfallen lassen, weil das dieses Schema auch, so gut wie es ist, aber mittlerweile in der dritten Staffel nutzt es sich dann schon ein bisschen ab.
Es gab ja auch eine Spin-off-Anime-Serie, Diabolical. Da habe ich, glaube ich, 2, 3 Folgen geguckt, auch im Rudel. Und da waren schon ein, 2 Folgen dabei, wo ich dachte so, oh, das ist aber jetzt schon sehr grenzwertig, was da die Geschmäcker angeht. Und da waren auch meine Kollegen, die mitgeguckt haben, die dachten so, ich glaube, sie müssen nicht alle Folgen davon gucken. Das ist doch schon sehr eigen da, das Niveau und die Darstellung dessen, was man halt sieht vom
Ich meine, The Boys geht ja da auch einen schmalen Grat, muss man sagen. Ne? Der schmale Grat des guten Geschmacks noch.
Ja.
Und nochmal, wie gesagt, das ist jetzt, war jetzt gerade meckern auf hohem Niveau. Ich fühlte mich bestens unterhalten. Es ist super, super gut. Ich gucke mir auf jeden Fall eine vierte Staffel an und von daher hat auch die dritte das Ziel erreicht. Es gibt auch nichts Vergleichbares. Ich hatte das neulich bei Barry schon mal erwähnt, ne?
Ja.
Und auch The Boys hat so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal.
Definitiv, ja.
Bringt trotzdem eine gewisse Frische rein in dieses, für alle Leute, die wie sagt man so schön, dieses Marvel Fatigue haben.
Ja, stimmt, das ist jetzt mittlerweile
Marvel Müdigkeit, ja. Und ja, so als, ja, mal zwischendurch, auf jeden Fall.
Ja, ich muss es jetzt mal nachholen, die restlichen 5 Folgen sind es.
Ja, gib dir hart und dann bring das doch gerne nochmal so zum Nachklapp hier mit.
Kann ich gerne tun.
Da würde ich mich freuen, dann können wir mal frei reden.
Okay.
Das heißt aber, du hast dafür nicht die dritte Staffel The Boys mitgebracht, sondern was Eigenes für deine Review.
Was Eigenes, was tatsächlich nicht neu ist, wo wir auch gar nicht mehr drüber gesprochen haben und ich aber interessiert bin, ob du es mittlerweile schon gesehen hast. Und
im Zweifel nein.
Wie gesagt, letzte Woche, ich bin jetzt ein wenig Zeit, deshalb habe ich jetzt was mitgebracht, was teilweise noch in den Kinos läuft, am Ende des Monats, also Ende August, aber auch ins VOD kommt. Jurassic World Dominion.
Dominion.
Deutscher Untertitel, ein neues Zeitalter.
Na, nee, noch nicht gesehen, nein.
Noch nicht gesehen.
Noch nicht gesehen.
Das ist jetzt quasi der Abschluss der Sequel-Trilogie, der Jurassic World Sequel-Trilogie von Colin Trevorrow. Der hat alle drei gemacht, oder? Nee, der zweite von World, Jurassic World, ist von J.A. Buyana.
Stimmt. Fallen Kingdom, ne?
Genau, Fallen Kingdom. Ja. Genau. Und ja, wer spielt mit? Chris Pratt, Bryce Dallas Howard ist wieder mit dabei. Und man holt ja den kompletten alten Cast zurück. Da hatten wir damals schon mal den Trailer
drüber gesprochen. Das ist für mich der größte Selling Point eigentlich, ne?
Genau, Laura Dern, Sam Neill, Jeff Goldblum, BD Wong auch wieder dabei. Genau, ich kann kurz zusammenfassen, um was es geht. Da habe ich mich schon ein bisschen schwer getan. Also 4 Jahre sind vergangen, nachdem die Dinosaurier in die freie Wildbahn entkommen konnten. Und die Menschheit muss sich jetzt fortan mit den Urriesen den Planeten teilen. Und die neuen Erdbewohner rufen allerdings diverse zwielichtige Personen auf den Plan, wodurch die Familie von Ex-Dino-Trainer Owen Grady in Gefahr gerät. Auf der Suche nach Sicherheit stoßen er und die ehemalige Parkleiterin Claire auf böse Widersacher und gute Legenden. Ja, also.
Also der zweite Teil ist ja auch schon nicht so richtig gut weggekommen.
Ja.
Wobei ich mich gut unterhalten gefühlt habe trotzdem.
Ja.
Und ich trotzdem wissen wollte jetzt, wie es ausgeht. Der dritte Teil, und ich kann ja nur sagen, was ich so gehört habe, ohne ihn gesehen zu haben, deswegen wollte ich dir mal so als Plattform bieten.
Ja.
Soll irgendwie noch schlechter wegkommen. Was ich mir kaum vorstellen kann mit dem OG-Cast.
Verdammt. Mit dem OG-Cast, ja. Die Handlung, das war gerade auch so, wo ich dachte, so, ja, wie fasse ich das denn jetzt zusammen? Und ich muss auch sagen, ich mache es ja ungern, oder wir machen das ja ungern im Podcast, dass man jetzt Filme guckt, die Scheiße findet und dann sagt, komm, lass die uns jetzt zerreißen. Aber Jurassic World ist jetzt tatsächlich so ein Exemplar, wo ich denke, das muss ich mitbringen, weil ich das machen muss, wofür wir unseren Podcast ja ins Leben geführt haben. Ich muss jetzt mein Ventil öffnen und das aus dem System spülen.
Ja, verstehe.
Denn ich fand es ganz oft oder fast generell in diesem Film so schade. Es gab so viele gute Ansätze, die man erzählen wollte. Ja, da geht es jetzt darum, Dinos in der freien Wildbahn wird direkt natürlich vom Menschen ausgenutzt. Illegaler Dinohandel, illegale Brutstationen, Umweltverschmutzung und Ressourcen, auch nochmal so ein Thema, was eine völlig neue Dimension erreicht.
Classic Humans.
Und dann natürlich ganz eigentliches Thema Koexistenz mit Dinosauriern. Ja, wie funktioniert denn das jetzt so? Und da gab es im Abspann von Fallen Kingdom und jetzt auch im Intro hat man es nochmal recycelt, diese YouTube-Videos, wo man in so Dinos reingeschnitten hat. Super witzige Idee. Aber ansonsten dieses Thema, wie ist es denn jetzt mit der Koexistenz? Spielt eigentlich, also hat kaum eine Relevanz in dem Film. Also es wird viel angerissen, aber nichts wirklich so konkret in den Fokus gestellt. Stattdessen, was kriegt man? Das Aufwärmen aller alten Teile. Was ist die Story? Ja, es gibt ein paar raffgierige Menschen, die wollen Profit machen, Experimente gehen schief, paar Dinos treiben ihr Unwesen, bla bla bla. Alles muss halt wieder ein bisschen in geordnete Bahn gebracht werden.
Okay, also Jurassic Park Scope, aber diesmal weltweit.
Weltweit. Und selbst das fühlt sich nicht weltweit genug an, weil es dann auch wieder in so einer abgeschotteten Facility spielt, wo ich denke so, ja, aber ja, das habe ich doch jetzt wirklich 5-mal jetzt so gesehen. So, Regie, Drehbuch, Colin Trevorrow, nicht nur Regie, sondern auch Drehbuch mitgeschrieben. Wie gesagt, wärmt viel Altes auf und dann mit dem Hintern wird das Neue, was da ist, irgendwie wieder eingerissen und kaputt gemacht. Dann gibt's so einen muss ich so sagen, so einen unerträglichen Italien-Plot. So eine halbe Stunde bist du plötzlich irgendwie, keine Ahnung, am Mittelmeer. Hat mich so ein bisschen an die Casino-Szene in Star Wars Episode 8 erinnert.
Fühlte sich super. Das ist ja the worst of the worst, was du jetzt hier rauskramst.
Das fühlte sich sowas von nicht organisch an. Hatte dann auch krasse Star-Wars-Vibes generell. Unterwelt, da werden Schurken gezeigt. Eine coole Schmugglerbraut, irgend so eine Mischung von ihrem Stil aus Han Solo und Mando. Dann kommt später noch, oder die ganze Zeit im Film, gibt es so einen Heuschrecken-Subplot, der nur dazu da ist, um die Figur und B.D. Wong da die Absolution noch mitzugeben zum Schluss. Viel mehr ist das nicht da. Aber dieses Ganze gibt den Schauspielern überhaupt gar keine Bühne. Die Charaktere sind alle flach, alle hangeln sich von einem Dialog in den nächsten. Und es gibt so viele Szenen, wo ich dachte, oh, Sam Neill. Und dann so Schnitt. Und dann so, oh, er durfte nicht spielen, er durfte nicht Sam Neill sein und so einfach dieses reife, coole Socken-Dingen spielen, sondern es ist immer so unter aller Leute Möglichkeiten. Audiovisuell noch zum Abschluss, das CGI solide, aber es wird dann natürlich im Sekundentakt immer wieder mit dem Vorschlaghammer präsentiert, ähnlich wie es bei den ersten beiden Jurassic World Filmen war. Also wenig Fingerspitzengefühl wie zu Jurassic Park Zeiten, einfach weil man es halt permanent zeigen kann.
Ja.
Fand ich auch schade, weil Trevorrow hat ja zwischen den beiden Filmen jetzt diesen Battle at Big Rock Kurzfilm gemacht, den es auf YouTube gibt. War coole Atmosphäre, cooler Vibe, aber findet man überhaupt gar nicht so hier in dem Film. Gibt ein paar Animatronics auch wieder, kommen zum Einsatz, sehen aber wenn, dann höchstens gleich gut aus wie vor 30 Jahren, 1993. Und zum Schluss, das ist eigentlich selten bei mir ein Thema, aber ich war super genervt von dem Soundtrack, viel zu aufdringlich. In jeder zweiten Szene wird der Jurassic Park-Theme verwurstet. Weil, guck mal, da sind die alten Schauspieler, Jurassic Park Theme, oh, sie konnten einem Dino entfliehen, Jurassic Park Theme, und dann geht's halt bis zum Schluss immer wieder so weiter, wo ich dachte so, jetzt hört doch mal auf damit. Das nutzt sich
aber
doch.
Aber kriegt's denn der Schluss den Bogen für dich?
Nee.
Gut.
Leider nicht. Und so mein endgültiges Fazit war, also klar, es ist kein Geheimnis, dass bereits die alten Jurassic Park Filme so mit jedem Nachkömmling etwas von ihrer Magie so ein bisschen verloren haben, ne?
Ja, ja.
Teil 1 von Steven Spielberg, der hat sich da einfach mit so einer, ich möchte fast sagen einfachen, aber intimen Geschichte so ins popkulturelle Gedächtnis gebrannt.
Ja, und nebenbei Hollywood nach vorne gebracht.
Genau.
Revolutioniert technologisch, ja.
Ich meine, darüber hinaus waren es eben die wenigen, aber gekonnt orchestrierten Effektszenen, die da drin waren und die den Charme von diesen Dino-Abenteuern halt ausgemacht haben. Und selbst Teil 2, wo er auch selbst Regie geführt hat, konnte er schon nicht mehr an das Niveau anknüpfen, möchte ich meinen. Und Jurassic World führt diesen Trend höher, schneller, weiter tatsächlich, aber schon ins Absurde. Charaktere, Effekte, Schauplätze, die verkommen zur reinen Effekthascherei, jedwede Figur, nahezu alle Ideen verkommen in absolut herz- und seelenlosen, in einer herz- und seelenlosen Großproduktion, um es mal so zu sagen. Und wer wissen möchte, wie man ein jahrzehntealtes, millionenschweres Franchise zu Grabe trägt, der sollte unbedingt reingucken für alle anderen. Lasst euch überraschen.
Heißt?
Ich fange mal beim allgemeinen Score an. Wenn du bei Rotten Tomatoes guckst, 30% haben die Kritiker mitgegeben. Also das ist schon stark am Rotten. Aber 77% der Zuschauer haben gesagt, ich fühle mich gut unterhalten.
Also etwa 3/4 sagten ja und 1/4 war no.
Ja. Genau. IMDb findet sich irgendwo bei der Mitte halt wieder, bei 5,7, finde ich auch sehr realistisch.
Das ist aber auch nicht pralle. 5,7
ist nicht gut. Ich habe den Film gesehen.
Nicht der Anspruch, ne?
Ich saß davor, ich habe mich teilweise echt beleidigt gefühlt, weil ich es echt so schade fand. Ich gebe Jurassic World Dominion 1 von 5 Sternen.
Damn.
Abgestraft, weil es einfach wirklich eine Schande, wie man dieses Franchise jetzt gerade mit dem alten Cast dann noch, also wirklich kaputt gemacht hat, in meinen Augen. Schlimm.
Also wenn ich Gelegenheit habe, es zu schauen, muss ich mir natürlich trotzdem ansehen, einfach um mitreden zu können und weil ich eben alle anderen auch gesehen habe und um nochmal den Kniefall vor dem ersten Jurassic Park zu machen. Es hat davor und es gab danach nie wieder ein gruseligeres Glas Wasser oder Pfütze
schon.
Oder eine Pfütze als ich war glaube ich 7, ne? Hat mich komplett geflasht. Das war das größte Highlight. Die Rüppel im Wasser als Effekte selber.
Und ich möchte noch ergänzen, ich habe es versucht, wirklich objektiv zu machen. Das ist nicht so wie bei dir auch. Ich bin damit aufgewachsen und alles, was danach kommt, ist prinzipiell Schmutz. Sondern es ist halt wirklich so.
Ich gehe da, glaube ich, wesentlich emotionaler dann auch ran als du.
Ja, dann bin ich mal auf deine Meinung gespannt.
Ja,
aber
eben,
was bei mir auch hängen geblieben ist, letzten Endes, nachdem der Abspann lief, war Fallen Kingdom. Die Dinos sind jetzt frei. Wie wird das wohl sein? Die Koexistenz zwischen Dinosauriern und Menschen. Teil 3, also Jurassic World Dominion, fängt an. Huh, 4 Jahre danach. Wie ist das wohl, die Koexistenz zwischen Dinosauriern und Menschen? Dann guckst du 2,5 Stunden
diesen was anderes, Film genau.
Und am Ende von Jurassic World Dominion wird die Frage über den Offsprecher gestellt. Ich glaube, es war ein Offsprecher. Na, da haben wir es jetzt. Wie wird das wohl sein? Die Koexistenz zwischen Dinosauriern und Menschen. Wo ich denke so, was habe ich denn jetzt gerade 2,5 Stunden gesehen? Nichts. Einfach blank ausstaffiertes Nichts.
Sad.
Also vielleicht hast du da nochmal irgendwie einen anderen Blick drauf, aber ich dachte so, oh, ist das schade gewesen. Es ist so schade gewesen.
Du hast es ja gesagt, Franchise zu Grabe getragen, Trilogie ist auf jeden Fall jetzt offiziell abgeschlossen. Ich bin mir sicher, wenn er einigermaßen einspielt, werden wir trotzdem irgendwann früher oder später wieder einen neuen Jurassic irgendwas bekommen. Mal mit Blick auf Kinos und was da aktuell und im Streaming, gibt's denn da vielleicht mal ein bisschen frische Kost? Nicht irgendwelche aufgewärmten Bestandsfranchises, sondern vielleicht mal so ein bisschen.
Jetzt muss ich mich erstmal wieder sammeln und ein bisschen Luft holen, denn.
Beruhig dich, fahr dich runter, lies ein bisschen die Releases vor und dann hast du vielleicht ein bisschen die Chance, dich, ne?
Okay.
Das Herzrasen wieder in den Griff zu kriegen.
Dann machen wir das so, Releases. Also, ab heute im Kino, 4.8., Bullet Train. David Leitch schickt dir Brad Pitt unter anderem mit Joey King und Aaron Taylor Johnson in Japan.
Yeah,
in einem Hochgeschwindigkeitszug.
Yes, auf einen Shinkansen.
Killer-Trip.
Yes.
So, der Trailer, wir hatten nicht drüber gesprochen, dediziert, aber.
Ja, wohl auch phänomenal aussah.
Ist das so, Alex? Sah der phänomenal aus?
Ist auf jeden Fall. Ich hatte mir gedacht, wenn der ganze Film so ist wie der Trailer, dann bin ich all in, Kopf aus und einfach nur Style over Substance, Brad Pitt die ganze Zeit beim Essen oder Kämpfen mit einem sinnlos großen B-Cast, die versuchen ihn umzubringen. Klingt voll nach meiner Baustelle. Dann gab es einen zweiten Trailer, der sah quasi noch größer und noch besser aus, aber auch völlig gaga und hohl. Und jetzt kommt er ins Kino und die Kritiken sind bocksolide. Und damit habe ich nicht gerechnet.
Okay.
Ja, also Metascore war jeden oder Rotten Score ist, glaube ich, über 70. Das ist besser, als ich gedacht hätte.
Ja, stimmt. Die 70 hatte ich auch gesehen. Ist das schon bocksolide? Na, da sind jetzt, glaube ich, noch keine User-Wertungen mit drin. Deshalb bin ich aber
Ich bin all in, weil man kann David Leitch einiges vorwerfen. Aber wenn der Action macht, dann sitzt es.
Das glaube ich auch. Aber natürlich, wenn die Story fehlt, dann muss das halt wirklich. Ja, dann muss es sitzen, wie du gesagt hast, weil wenn das dann
ja,
nicht
aber,
liefert,
wie gesagt,
abliefert,
dann ich finde in dem Fall Style over Substance im Zweifel auch mal gut. Ich gehe da aber, glaube ich, auch mit dieser entsprechenden Erwartungshaltung ran.
Ja, das glaube ich, das ist ganz gesund, so da an die Sache ranzugehen.
Genau. Und wie gesagt, ich meine, die Vita, da kann man jetzt auch drüber streiten, aber hey, ich meine, John Wick, Deadpool 2 und so, also Fast and Furious Hobbs und Shaw konnte ich jetzt nicht so ganz viel mit anfangen, aber nee.
Oh, war der auch von ihm?
Ja.
Eieiei, okay.
Ja, naja. Ja. Aber auch da, die Action, so gaga sie war,
es war da,
gut
ja.
gemacht, handwerklich. So. Genau. Ja. Und wie gesagt, mit der Location in Japan auch noch und vielen bekannten japanischen Schauspielern irgendwie so ein bisschen auch, fällt das bei mir auf fruchtbaren Boden und ich freue mich.
Okay. Wem das vielleicht ein bisschen zu schnell und zu bunt ist, für den gibt's ab dem 4.8. heute im Kino noch Warten auf Bojangle. Habe ich mal mitgebracht, ein Film aus Frankreich, und ich habe extra den deutschen Titel direkt ausgesprochen, der leicht englisch unterfüttert ist, ne, bevor wir wieder hier ins Fettnäpfchen treten. Ich habe mir den Trailer angesehen und fand ich doch sehr spannendes Projekt. Geht da um ein Pärchen, was sich mehr Hals über Kopf verliebt und dann ein bisschen, glaube ich, über seinen Verhältnissen lebt, aber stark verliebt quasi da durchs Leben zieht, aber dieses Ganze, wir leben ein bisschen eben über unseren Verhältnissen, irgendwann sich wieder rächt und das auch vor allem bei der Ehefrau auf die Psyche schlägt und an ihr knabbert. Also sieht nach locker leicht so französische Liebeskomödie aus, schlägt dann aber auch im Trailer zu so einer Art ja, Tragödie um mit dunklen Untertönen.
Tragik-Tragödie, oh mein.
Tragik-Tragödie. Sah wirklich gut aus und interessant. Manche meinen auch so, das ist halt die Amelie ohne das Lustige irgendwie, sondern nur manisch-depressiv.
Oh no.
Aber bin gespannt. Würde ich mir mal geben, wenn er irgendwo auftaucht. Vielleicht nicht unbedingt im Kino, aber wenn er irgendwie mal ins Streaming rutscht. Warten auf Bojangle. Ab morgen dann, und hier wird wieder voll vom Streaming-Kontingent gezogen. Carter. Netflix.
Ah, zum Thema Nonstop-Action.
Nonstop-Action, da ist es wieder, genau. Erst Bullet Train und am nächsten Morgen aufwachen und den Konter-Action-Film nochmal nachschieben.
Genau, aber bei Carter besitzt sie ja eine Weile, ne? Hatten wir ja schon festgestellt. 2,5 Stunden, ne?
Oder ja, ich glaube 2 2 und eine Viertelstunde, irgendwie sowas. Aber über 2 Stunden, ja.
Lang.
Lang, auf jeden Fall.
Für Non-Stop-Action.
Genau. Also ja, Netflix. Wir hatten letzte Folge drüber gesprochen, sah fulminant aus. Sandman Staffel 1, auch auf Netflix, ab morgen.
Haben wir erfolgreich, und das, ja, obwohl ich jetzt hier der Comic-Nerd von uns beiden bin, habe ich das sehr, sehr gut rausgehalten. Neil Gaiman, Comic-Umsetzung.
Der Trailer hat dich auch nicht so angemacht,
oder? Der Trailer hat mich nicht angemacht. Ich muss gestehen, ich habe den Comic auch nicht bis zum Ende durchgehalten, auch wenn es da eine absolute Kultgefolgschaft gibt. Sie haben eine Sache schon mal geändert, da können wir schon mal drüber sprechen. Die ist ganz gravierend, war jetzt im letzten Trailer zu sehen. Und zwar gibt's nicht mehr John Constantine, den kennst du ja, ne? Auch schon mal erfolgreich in Hollywood porträtiert vom Reeveschen Keanu. Sie ist eine Frau.
Ja, und? Du Chauvinistenschwein.
Fällt für viele wieder auf fruchtbaren Boden.
Natürlich.
Halt, ne? Dass
natürlich.
Netflix wieder weg von der vom Quellmaterial castet sozusagen. Lass mich noch so politisch noch am korrektesten so formulieren. man kann sich das Leben halt unnötig schwer machen an der Stelle. Gaiman ist aber als Kreativer beteiligt. Lass mich so formulieren. Ich gebe dem Ganzen vielleicht sogar eine Chance, wenn eine zweite Staffel bestätigt ist.
Ansonsten investiere ich die Zeit nicht. Okay, macht Sinn. Ja, ist absolut nachvollziehbar, vor allem bei Netflix. Wenn nicht, wenn du noch einen Slot brauchst für den 5. Nacht nach morgen auf Netflix, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, zu Deutsch der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles, der Film.
Bam. Animationsfilm.
Ja, Animationsfilm. Neuauflage quasi von den, ja, Teenage Mutant Ninja Turtles. Ist das dein Ding? Hast du den Trailer gesehen?
Das wahrscheinlich. Ist durchaus mein Ding. Ich habe auch den Trailer gesehen und ich muss gestehen, es gab eine Animationsserie vor gar nicht allzu langer Zeit. Die war so richtig 3D animiert. Mit dem Style bin ich gar nicht rangekommen. Die Story, die erzählt wurde, das war aber gar nicht schlecht. Habe ich geguckt.
Und das war, warst du hin und her gerissen die ganze Zeit, oder wie?
Naja, es ist halt so, wie wenn du visuell keinen Zugang findest, aber der Plot eigentlich zieht, ganz ist halt cool, immer so ein bisschen undankbar. Und deswegen bin ich hier tatsächlich eher schon gespannt. Würde das vielleicht auch gar nicht auf die so ganz lange Bank schieben. Ja, das ist wieder so ein Stück Kindheit, da sind wir wieder bei Emotionen und so, das hatten wir heute schon mal.
Dann schiebst du gerne auf die Watchlist, Alex. Fertig?
Ich hab geschoben, ja, alles gut. Ich weiß nicht, dass ich das kommentieren muss, das schieben.
Duly noted, okay. Ansonsten, Apple TV Plus schiebt Luck auf die Plattform, unter anderem mit Simon Pegg in einer Sprechrolle. Auch Animationsfilm über eine junge Frau, die anscheinend immer nur Pech in ihrem Leben hat, bis sie irgendwann von einem Glücksboten höchstpersönlich Glück zugeschoben bekommt und dann in der Glücksdimension, im Glücksland, oh Gott, da ein bisschen aushelfen muss und da irgendwie ein bisschen für Unordnung sorgt. Also eher so eine Komödie, hätte ich gesagt, Animationskomödie.
Ja, ja.
Der Trailer sah ganz süß aus, ja, aber war eher so für mich Fernsehniveau, so nachmittags mal einschieben.
Animationen, ja, vom Niveau auch, ne? Und es war halt sehr, es wollte, glaube ich, sehr Richtung Pixar gehen, ne? So, es wollte unbedingt das sein, hatte ich so das Gefühl.
Schon.
Aber mal gucken. Ich habe noch nicht gesehen, was die Kritiker sagen.
Luck. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland dann Glück heißt. Schaut mal auf der
Zweifel ist die Antwort nein.
Außerdem noch 5.8. diesmal auf Amazon Prime noch. 13 Lives, 13 Leben. Ne, 1:1 Übersetzung, schon mal gut. Neuer Film von Ron Howard, unter anderem mit Viggo Mortensen, Colin Farrell, Joel Edgerton. Relativ großes Cast.
Yes.
Vor Ewigkeiten kam der, was heißt vor Ewigkeiten? Vor ein paar Wochen, Monaten kam der Trailer schon raus, aber ich habe das Gefühl, dass der ziemlich weit unterm Radar fliegt. Kann das sein?
Auf jeden Fall kriegt man ganz wenig nur von mit. Dafür, dass es auf wahren Begebenheiten basiert und das ja in aller Munde war, ist aber natürlich auch nicht die erste Interpretation des.
Also es geht ja um die Rettung dieser 13 Schüler da aus dieser thailändischen Höhle, die da unter Wasser.
Mine, was auch immer, Höhle, ja, genau.
Bla, genau.
Ja.
Und dann diese wahnsinnige, über Wochen sogar, auf jeden Fall sehr viele Tage, Rettungsaktion dann da eingeleitet wurde mit internationaler Hilfe und Sporttauchern und was weiß ich noch alles.
So sieht's aus. Ja, ich meine, Ron Howard ist eigentlich immer
solide?
Ja.
Bisschen pathetisch, also, ne? So ein bisschen der Hang zum Pathos, aber prinzipiell.
Ja, ich meine, das Cast liest sich auch erstmal wirklich gut. Muss ich aber, glaube ich, in Stimmung für sein.
Ja, denke auch. Wie du schon gesagt hast, gab diverse andere Verfilmungen schon. The Cave 2019 gab auch eine ausführliche Dokumentation. The Rescue von 2021 und jetzt hier 13 Lives nochmal als Spielfilm.
Vielleicht ja zuerst der Film, dann die Doku oder umgekehrt.
Wie auch immer du magst, Alex. Du hast ja, deine Watchlist ist ja wahrscheinlich recht übersichtlich.
Ganz genau. Die wird immer kürzer. Mit jeder Woche kürzer.
Und sie wird noch kürzer ab dem 10.8. Dann kommt I Am Groot bei Disney Plus auf die Plattform. Da hatten wir letzte Woche schon über den Trailer gesprochen.
In der Tat.
Und wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, Prey von Dan Trachtenberg, der uns zum Beispiel 10 Cloverfield Lane gebracht
hat. Big oof.
Und jetzt ein neuer Kandidat im Alien Predator Universum.
Dan Trachtenberg, sage ich erstmal, cool, dope, kommst aus der Indie-Ecke und ich bin in deiner Kurve und bin dein Fan und so, ne? Aber Trailer fand ich so, das ist so ein bisschen Predator-Prequel zu Zeiten der Indianer. Mehr will ich eigentlich fast gar nicht
sagen. Der amerikanischen Ureinwohner, meinst du?
Entschuldigung, danke. Und ich habe ja
Ureinwohner und Ureinwohnerinnen. So, jetzt haben wir es, glaube ich.
Ich habe den letzten Predator gesehen.
Bin da komplett raus mittlerweile.
Ich fühle mich immer noch schmutzig. Ja, das ist so eine Oberfrechheit gewesen, dieser Film, dass ich dass es eigentlich pauschal die nächsten mindestens mal 5 Filme pauschal direkt verkackt haben bei mir. Das also da muss ich schon hören, dass es quasi in den, weiß ich nicht, einer der Filme des Jahres ist, damit ich dem überhaupt mal eine Chance gebe, auch selbst im Streaming direkt.
Diesjähriger Gewinner von 7 Oscars.
Dann, ich bin voll raus. In der Trailer, nope.
Komisches Bauchgefühl, dass er direkt auch auf die Streaming-Plattform bei Disney Plus reingeht.
Kein gutes Zeichen, auf jeden Fall mindestens mal.
Und ja, der Trailer, ich weiß es nicht. Auch ganz komisch, wie mit diesem Alien- und Predator-Universum da umgegangen wird. Was da
ja,
so
ich
kommt,
check's auch nicht, was
wie das
da
schwankt. Und ich verstehe es auch nicht. Lass uns zu erfreulicheren Neuigkeiten kommen, Alex. Genau. Bei den News.
Da wissen sie, wie man mit bestimmten Filmuniversen umgeht, verstehst du, in den News.
Erstens das und wie man uns immer so ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und wir hatten schon mal quasi eine ähnliche News. Und zwar ging es da um Nick Offerman, der dem Cast To The Last of Us, also der Serienadaption, beigetreten ist. Ja. Und jetzt ist Nick Offerman auch, Trommelwirbel, Achtung, Mission Impossible 8 beigetreten.
Nice.
Das ist doch
ja,
mal
gut,
was, wo ich
gut
denke,
gut für
so,
dich, Nick. Ja.
Cool.
Ja, auf jeden Fall. Also mit Last of Us ist er dann ja jetzt relativ präsent.
Er taucht immer mal wieder auf.
Im
ne?
Kino
auch so
als
Nebenrollen.
Auch, genau, in Serienform, also auf den heimischen Bildschirmen. Und ist ganz schön, dass er immer mal noch ein bisschen Zeit findet, neben der Heimwerkerei und Drechselerei und was auch immer er so da treibt, Holzarbeit, immer mal noch in AAA-Produktionen mitzuwirken, auch wenn es vielleicht nur kleinere Rollen sind. Aber ich sehe ihn auch immer gerne und freue mich da einfach unheimlich.
Also Nick Offerman ist dem Cast beigetreten von Mission Impossible 8. Also ja. Dead Reckoning Part 2.
Part 2.
Genau,
yes.
Teil 8. Genau. Also yes, nicht yes, der yes. Nächstes Jahr in die Kinos kommt, sondern der irgendwann
richtig.
2025 maybe. Wir werden sehen. Ah, weiter geht's auch mit Rick and Morty, Staffel 6. Release-Ankündigung. Was gibt's da zu verlauten, Alex?
Oh, nicht so viel, ne? 4. September und dass der rote Faden wohl wieder ein bisschen mehr ziehen soll.
Feinmaschiger wird.
Die Kritik zu Herzen genommen haben, ist, was ich gehört habe.
Okay.
Ob sie das schaffen, werden wir sehen. Immer noch meckern auf hohem Niveau. Rick and Morty macht immer Spaß. 4. September für die USA. Weiß nicht genau, wie das üblicherweise hier läuft. Dauert immer eine Weile und dann direkt auf Netflix, ne?
Ich glaube, die 5. hat richtig lange gedauert. Das war locker ein halbes Jahr oder so.
Aber Netflix ist es dann, wenn, ne? Die
Netflix
Rechte haben, ne?
Ist aktuell. Es bis jetzt immer gewesen, genau.
Dann würde ich sagen, reden wir da vermutlich das nächste Mal darüber, wenn sie bei den Releases auftaucht. Für den deutschen
Markt. Wenn es an uns nicht vorbeifliegt,
das glaube ich nicht.
Aber ich hoffe nicht, genau. Wir kriegen es wahrscheinlich mit. Ansonsten haben wir hier noch ein Projekt bei den News. Und zwar geht es da anscheinend nicht weiter oder doch oder anders. Tomb Raider. Da gab es mal einen Film, das ist nicht allzu lange her, mit der Alicia Vikander.
Alicia Vikander, ja.
Und jetzt ist, war sie immer interessiert an einer Fortsetzung, also sie wäre bereit gewesen, da gerne mitzumachen. Und was ist
ja,
genau
pushen,
ist da jetzt
ne?
passiert, Alex?
Die Rechte lagen bei MGM und in aller Regel ist es mit solchen Lizenzen so, das ist bei Marvel und auch bei DC, nee, bei DC vielleicht nicht, aber wenn du Lizenzen irgendwo hingibst, ne, zu einem Produktionsfirma, dann hast du in aller Regel eine Klausel, die Serien bei Netflix, die Marvel-Serien bei Netflix waren ein gutes Beispiel dafür, dass du innerhalb von einer gewissen Zeit die Figur auf die große Leinwand bringen musst und ansonsten wird die Lizenz nichtig und geht halt zurück zum ursprünglichen oder zum Inhaber, ne?
Mhm.
So, und MGM hat es nicht geschafft, dieses Sequel, also einen zweiten Teil mit der Alicia Vikander auf die Straße zu kriegen. wurde halt hinter geschlossenen Türen irgendwie nicht durchgewunken vom Budget oder Qualität des Drehbuch oder ich weiß nicht, woran es gescheitert ist. Ich gehe davon aus, dass die Ronas nicht geholfen haben. trotzdem hat man sich dann offensichtlich entschieden, die Kröte zu schlucken, ne? Kriegen wir nicht mehr hin und lassen die Rechte halt wieder zurückgehen. So, also MGM hat keine Rechte mehr. Das heißt, theoretisch kann man wohl dann wieder die Tomb Raider Lizenz erwerben, wenn man das wollte. Und das legt halt auch nahe, dass es halt mit Alicia Vikander nicht weitergehen wird, sondern dass, wenn das nächste Mal ein Tomb Raider kommt, es wieder ein Reboot ist. Ich hinterfrage jetzt die Tatsache, ob es das geben muss. Das dritte Reboot wäre das dann ja, denn die Angelina hat das ja ganz gut vorgemacht und dann
Waren das zwei Teile oder waren das schon drei mit der
Angelina? Ich glaube, es waren zwei und der erste war, glaube ich, noch ganz gut und der zweite war schon Und der mit der Alicia, dem ist noch ein schlimmeres Schicksal eigentlich zuteil geworden, der war nämlich so, oh, ich erinnere mich gar nicht mehr. Und das ist so das Schlimmste, was passieren kann.
Er war auf jeden Fall relativ nah an einem der letzten Videospiele
dran. An dem Videospiel-Reboot war der dran. Aber das musste jetzt auch nicht auf Krampf machen. Also es kann, die Spiele waren sehr, sehr gut, deswegen war das naheliegend, aber der Film hat es halt nicht zusammengebracht.
Aber das ist schon interessant. MGM, wie du gesagt hast, hat es nicht auf die Reihe gekriegt, jetzt zu sagen, wir machen ein Sequel.
Auch wenn es kacke wird, ne?
Und hat dadurch die Vertragsrechte bzw. die Lizenz verloren. Das ist
so
doch,
ist es.
Das ist ja schon, oder? Ist ja auch so ein Millionenfilm mindestens. Ich habe jetzt die Einspielzahlen jetzt nicht im Kopf, aber auch ein Riesen-Franchise.
Es war vor allem auch nicht ganz günstig, könnte ich mir vorstellen, die Lizenz zu bekommen in the first place. So, ne? Und irgendwann weißt du ja, du schaffst es nicht mehr. So, wenn du nur noch irgendwie, weiß ich nicht, 15 Monate hast, da kriegst du ja keine AAA-Hollywood-Produktion mehr gestemmt in die Post und distributiert in die Kinos. Das heißt, die wussten ja schon,
das ist
vermutlich
hart.
Vor anderthalb Jahren oder so, das wird nichts mehr. Der Drops ist gelutscht, ne?
Kriegt er jetzt ein Praktikant ordentlich auf den Arsch oder das Einschreiben nicht bezahlen wollen und jetzt ist halt, ist nicht angekommen.
Ja, interessant. Mich würde das auch interessieren, was dann da so passiert bei so einer großen Bude, wenn die wissen, dieser Point of No Return ist erreicht. Weil es war ja deutlich, bevor wir das wussten, ne?
Da würde ich auch gerne mal Mäuschen spielen.
Ja.
Naja, was soll's. Kommen wir zu Projekten, die auf jeden Fall schon fertig sind, weil wir davon was sehen können. Und wir kommen zu den Trailern. Und kommen zu Amazon Prime, denn da hatten wir das schon mal drüber gesprochen? Ich glaube nicht, ne?
Doch, wir hatten, glaube ich, mal in irgendeiner News-Folge einfach generell darüber gesprochen, dass es ein Superheldenfilm in Arbeit ist mit Stallone. Das ist aber schon ewig her. Sylvester Stallone. Und das lag auch ewig auf Halde dann, hatte ich das Gefühl. Ich habe mich immer gefragt, der wollte doch dann Superheldenfilm machen. Ich bin auch der Meinung, der hatte auf Insta von den Dreharbeiten gepostet. Was ist denn damit? Da war halt total lange Ruhe. Es gab keinen Trailer, nix, ne?
Und
dann kam irgendwann die Info, Prime hat wohl zugeschlagen, hat sich da die Rechte gesichert. Bedeutet, landet auch gar nicht im Kino, landet direkt bei Prime. Ab 26. August und sie kam also gar nicht mehr lange hin und der Trailer kam. Also fast eigentlich das Netflix-Schema, ne?
Samaritan, sage ich mal noch, damit wir endlich den Namen auch genannt haben. Samaritan heißt das Projekt, also der Samariter. Sylvester Stallone spielt da wohl einen offensichtlich Ex-Superhelden, der mittlerweile abgetaucht ist, war er ja auch.
In Rente gegangen, abgegangen,
war ihm alles zu viel. Irgendwie Körper spielt auch nicht mehr ganz mit, muss man sich ja nicht geben. Irgendwelche Traumata hat er da auch noch irgendwie in der Hinterhand, die er noch am Verarbeiten ist und wo er dran zu knabbern hat. Aber ein junger Mann entdeckt ihn wohl, stößt auf ihn. Ich habe den Namen leider vergessen, aber er hat bei Euphoria mitgespielt.
Irgendein Teenie halt, ne?
Irgendein Teenie. Und,
das ist ein schöner Boomer-Kommentar von mir.
Genau, und gerät dann dadurch ein bisschen wieder auf die Straße und muss sich unter anderem mit Pilou Asbeck anlegen, der hier irgend so eine wilde Cyberpunk-Straßengang-Mad Max-Style irgendwas Galoventor fährt.
Woher kennt man den von Game of Thrones, ne?
Game of Thrones zum Beispiel, unter anderem, ja. Und ja, that's it eigentlich, ne? Und hat mich ein bisschen dran erinnert an Hancock, nur ohne den ganzen Shubidu zum Rest, sondern wirklich straight auf Action getrimmt.
Ja, und ein bisschen grittier auch, ne?
Genau,
schmutziger. Ich glaube, der wird nicht gut. Ist mir aber egal, weil es ist ein Sylvester Stallone-Film, auch da viel Emotion, viel Kindheit und es ist Sylvester Stallone in einer Superhelden-Interpretation. Das hat man halt so noch nicht. Er war zwar immer Real-Life-Superheld so ein bisschen. Ja.
Guardians of the Galaxy, mal vorbeigeschaut irgendwie.
Ja, aber auch da hat er ja keine Action gehabt und ich meine, das sah alles okay aus, solide aus. Keine wirklich ganz, ganz große Hollywood-Produktion, aber schon teurer, würde ich mal sagen.
Ein bisschen Rambo steckt da auf jeden Fall schon noch mit drin, auch in den Szenen, die man sieht.
Genau. Und aber wie gesagt, man scheint auch ein paar Rückblenden zu geben, wo sie vielleicht ein bisschen vom Leder ziehen können mit ihren Special Effects, ne? Mhm. Ich bin gespannt, wie sie es halt zusammenbringen. Aber bockt mich auf jeden Fall und umso charmanter, 26. August direkt auf Prime, dass ich es halt im Stream gucken kann.
Alrighty.
Ja, irgendwo halt dreht sich James Cameron gerade im Schlaf hin und her mit einem Albtraum.
Oh je, yeah, tut mir leid.
Ja.
Dann drehen wir die Sättigung wieder ein bisschen raus und die Action runter und wir kommen zum vollwertigen Blond-Trailer. Das heißt, Ana de Armas darf ab 23. September Marilyn Monroe spielen. Auf
wir hatten
Netflix,
den, ja. Ja, auf Netflix und wir hatten ja auch den Teaser ja schon mal da und hatten dem beide bescheinigt.
Sieht hochinteressant aus.
Relativ spannend aussieht. Da hat jetzt für mich der volle Trailer nichts dran geändert.
Absolut gleiches Fahrwasser, würde ich sagen.
Ja, sehr, sehr, sehr schwere Kost. Mhm. Das hat er nochmal unterstrichen für mich, glaube ich.
Dann die zweite Hälfte vom Trailer kippt dann auch stimmungstechnisch.
Hart, ja. Stück. Audiovisuell haben sie nochmal, glaube ich, uns ein bisschen schon belehrt, wie sie vielleicht den Film aufziehen wollen.
Hat mich richtig geguckt, sieht richtig gut aus.
Ne, also mit Schwarz-Weiß 4:3, das dann quasi,
wieder das Cinemascope im Wechsel.
Genau, und das ist scheinbar ja mit der Zeit sich ein bisschen verändert. Mhm. Die Frage ist, springt der Film oder erzählen sie chronologisch? Aber sie haben uns nochmal wirklich im Trailer eigentlich erklärt, Marilyn Monroe, fiktive Figur letzten Endes, für die Öffentlichkeit von ihr gespielt. Da gibt es eine echte Person dahinter mit echten Problemen, von denen die meisten, glaube ich, nichts wissen. Und das ist ja hier
basierend auf einem dürfen, was sie ja letztens
richtig,
dann
genau
belastet.
Das Ganze basiert ja hier auf einem Buch. Und ich glaube, da wird, glaube ich, sie ist ja immer noch eine Popkultur-Ikone.
Definitiv, ja.
Wird, glaube ich, dadurch noch ein bisschen dreidimensionaler.
Da bin ich echt gespannt, ja.
Ja, Dito.
Also hoffe ich auch, dass Netflix mal wieder was in petto hat, ähnlich wie Marriage Story, wo du sagst, na, das ist mal wieder so ein Film im Jahr, na, auch The Two Popes, gucke ich da so ein bisschen in die Richtung, wo du sagen kannst,
ja,
komm,
ja,
dafür hat sich doch das Abo mal wieder gelohnt.
Das ist ja jetzt sehr, sehr überspitzt. Da reden wir jetzt wirklich nur von dem Spielfilmsektor,
ja,
ne?
Genau, wahrscheinlich. Das ist, wir sind ja noch ein bisschen positiver generell eingestimmt. Wir sehen das immer noch ein bisschen objektiver, würde ich sagen.
Wir versuchen es.
Genau. Kinokost ab 21. Juli 2023 und jetzt schon...
So wie in einem Jahr.
Opulente Vorschau hier in Form des ersten Oppenheimer-Trailers. Ja, sie nennen es Trailer, oder Alex? Das haben wir da bekommen vom neuen Christopher Nolan-Film.
Ja, also Christopher Nolan-Film bin ich pauschal immer all in. Ne? Hat mir, glaube ich, die zwei abgefahrensten Kino-Erlebnisse aller Zeiten kredenzt. Von daher... Und sind mindestens immer gut, die Filme, ne? Kann man drüber streiten, aber mindestens gut. Und wir wussten, Oppenheimer kommt und das Cast ist ja witzlos, ja?
Also, sollen wir hier vorlesen, nacheinander?
Na, Cillian Murphy ist der nicht? Oppenheimer. Dann du?
Emily Blunt.
Florence Pugh.
Ah, die wollte ich haben. Robert Downey Jr.
Na, Matt Damon.
Benny Safdie.
Rami Malek.
Josh Hartnett.
Dane DeHaan.
Und Matthew Modine.
Unglaublich, oder?
Ja. Unglaublich, wie schön wir das hinbekommen haben, aber der Cast an sich ist natürlich auch echt prall gefüllt.
Ja, ist eine absolute Bank. Oppenheimer, ne, geht es um den, ich sag jetzt mal ganz plump, Erfinder der Atombombe.
Mhm.
Mit allen Konsequenzen, die da im Zweifel so dranhängen, ne? Auch
hat er lange
gewissen.
Bereut, der Kollege, ja.
Ja, genau. Mhm. Und dann haben die uns geteasert mit auf dem, ich weiß gar nicht, Universal-Account oder so, mit Trailer-Premiere Oppenheimer. Und ich dachte mir so, krass, okay,
ja, stimmt,
Live-Ankündigung
YouTube,
und so,
ja.
Livestream, genau. Und dann lief da am Livestream immer wieder in Schleife, kein Trailer, ich würde es fast nicht mal Teaser nennen. Und das heißt nicht, dass es schlecht gemacht ist, ne, es ist audiovisuell sehr clever eingefädelt, ne, ein Countdown letzten Endes zum Filmrelease, wo du einmal ganz kurz vielleicht eine Silhouette vom Cillian Murphy siehst und ansonsten ist das 100% kein Filmcontent, den wir da zu Gesicht bekommen. Und da fühlte ich mich tatsächlich ein bisschen verarscht. Es ist ja auch noch ein Jahr hin, ist ja auch gar nicht schlimm, noch nichts zu zeigen, ne? Aber dann hättet ihr euch das auch ein bisschen stecken können. Und das ist echt der Hauptgrund, warum ich das hier auf die Liste gepackt habe, weil das fand ich nicht in Ordnung. Da wurde ich ein bisschen an der Nase herumgeführt und ja.
Das ist so ein bisschen halt ja Öl ins Nolan'sche Hype-Feuerwerk.
Ja, aber ja.
Ja. Also dünn, war schon relativ dünn.
Richtig. Ich habe es nicht verstanden, da die Marketingabteilung, was ich gedacht habe. Ich glaube, sie haben da was Cooles und wie gesagt, da diese audiovisuell, wie sie es zusammenbringen, ne, auch mit dem Font, der übergeht in die in den Countdown und so, in diesen Ticker. Das ist alles total cool gemacht und hatte bestimmt jemand auch im Editing total viel Spaß. die Frage ist, ob sie sich halt damit jetzt einen Gefallen getan haben. Ja. So, weil ich hatte einfach mehr erwartet. Es hätte nicht viel sein müssen, aber ein bisschen mehr.
Ich hätte vielleicht ein gutes Gegenstück zu diesem Trailer. Dude. Und zwar Andor, Staffel 1, Trailer. Wir haben schon oft darüber gesprochen, Andor, die Prequel-Serie.
Wenn du Andor sagst, denke ich immer an Ewoks.
Ja, nicht an Ewoks. Nicht Andor mit E, sondern Andor mit A. Andor. Ah. Wie Cassian Andor. Andor. Eine der Hauptfiguren in Rogue One, also dem...
Rogue One?
Rogue? Rogue. Rogue mit R. Rogue One. Rogue One. Gott, es läuft aus dem Ruder, Alex. Rogue One, dammit. Auch eine gute Idee. Was wollte ich sagen? Prequel-Serie zu Rogue One.
Yes. Cassian Andors Figur.
Cassian Andors Figur. Wird jetzt in einer Prequel-Serie nochmal näher beleuchtet. Wir hatten auch letztens schon, da gab es einen Teaser, glaube ich, drüber gesprochen, dass auch eine zweite Staffel quasi schon jetzt anläuft. Yes. Also es wird noch ein bisschen mehr erzählt.
Die Dreharbeiten, ja.
Werden. Aber jetzt der erste Trailer da. Und bevor wir was sagen, ich musste, wo ich das gesehen habe, dachte ich nur, also ich habe es mir aufgeschrieben. Geil, geil und geil. Und jetzt vielleicht dein Fazit noch kurz reingeworfen vorher.
Meine Güte, sah das gut aus. Um den Seabeast Ronny zu strecken. Phasenweise.
Ja, ja.
Nee, da sind Bilder dabei, da haben wir die Ohren geschlackert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, nicht nur was die Special Effects betrifft, einfach auch generell die Komposition, teilweise der Einsatz von Farben, die Sets, und das ist ja hier ein wesentlicher Punkt, ne? Denn es gab Sets, es wurde on location gedreht, und einfach, ich glaube, man hat tatsächlich sich gesagt, Rogue One ist relativ gut angekommen, ne? Lasst uns mal gucken, was wir da gemacht haben. Lasst mal vielleicht mehr davon machen.
Ja, genau. Ich saß halt auch davor und dachte so, boah, also ich habe es ja gerade schon eben von meinen Notizen abgelesen, aber boah, das sieht wesentlich wieder düsterer zum Beispiel selbst als The Mandalorian aus, ernster als die Obi-Wan-Serie, die ich mir noch nicht mal angeguckt habe, weil ich selbst die Trailer, die haben mich so abgeturnt. Von Boba Fett möchte ich gar nicht erst reden, wenn du jetzt mal die Star Wars Spin-Off-Serien halt zum Vergleich ranziehst. Und ich war auch total überwältigt. Wir reden von über 12 Folgen. Trotzdem sieht es riesengroß aus. Wie du gesagt hast, Sets, Effekte. Sieht nach vor allem Story aus, die da mit vielen Charakteren irgendwie befeuert wird. Also die Vorgeschichte von Episode, jetzt muss ich mal überlegen, von Episode 4 letzten Endes.
Das ist letzten Endes die Origin-Story des Widerstands. Letzten Endes so ein bisschen, ne, den wir da zu Gesicht bekommen. Und das fand ich halt, ist ein geiler Aspekt, dass wir das sehen, ne. Du siehst den großen Rat. Du siehst also, es wird also sicherlich politisch motiviert sein, der Plot auch. Und diese Facette zu zeigen, das finde ich nochmal ganz erfrischend, denn das haben sie zwar probiert damals mit Amidala, ne, in Episode 1 und 2 primär.
War aber dann ein bisschen zu trocken wieder.
Genau, und ich hoffe, dass sie das hier so ein bisschen, wenn es dann auch so um Intrigen geht und vielleicht so ein bisschen Spy-Movie, das kann nochmal funktionieren hier für mich.
Ja, und was mich halt auch wieder, also wirklich gekriegt hat, wie bei Rogue One, auch die gleichen Vibes, was die Kamera angeht. Hey, mal Aufsicht, mal Draufsicht, mal ein bisschen Handkamera, mal einfach ein bisschen was anderes, ne? Also abseits der irgendwie, wir machen auf Augenhöhe hier eine Halbtotale, sondern wirklich halt.
Aber trotzdem auch die Money-Shots, die da waren, trotzdem.
Ne? Und dann noch das, die Musik, der Soundtrack dazu, ähnlich auch damals wie der Rogue One-Trailer mit so einer Art Synthi-Sirene, die da am Feuern ist. Boah, es hat einfach
sagt. Der Rogue One-Trailer, jetzt wo du sagst, der war auch
lecker, ne?
Unangenehm damals. Gut, ja.
Ja, also, boah. Bekannte Gesichter auch wieder hier. Also man sieht wahrscheinlich auch die Geschichte, wie sich das Rogue One-Team letzten Endes zusammenfindet. Können wir vorstellen, wird in der Staffel 1 jetzt vielleicht noch nicht abgeschlossen werden.
Ich hatte ja irgendwas, aber ich will nichts falsch sagen, aber hatte ich nicht gelesen, dass schon klar ist, wie die zweite Staffel
endet?
Sekunde, ich muss es einmal kurz live verifizieren.
Erzähl doch erst deinen Satz zu Ende und tippe dann in dein Google ein.
Also A, hatte ich gelesen, dass irgendwie die erste Staffel über eine Zeit von 2 Wochen spielt oder so.
Ah, das ist tight.
Und die zweite Staffel über einen Zeitraum von 2 Stunden. Aber das muss ich nochmal, kann ich nochmal mitnehmen, kann ich beim nächsten Mal nochmal wiederbringen, wo ich das her hatte.
Das klingt auf jeden Fall sehr interessant.
Aber genau, also so mehrere quasi Blickwinkel und immer die gleiche Zeit, wie Parallelstränge dann zusammenführen in Rogue One wohl. Aber Ich verifiziere das nochmal, weil das klang tatsächlich, als ich gelesen habe, dachte ich mir, you crazy son of a bitch.
Verifiziere es mal bis zur nächsten Sendung. Spätestens bis zum 21. September, denn dann
habe ich verifiziert, ja.
In diesem Zeitraum auch nochmal hier bei uns in den Releases auftauchen. Denn dann kommt Andor Staffel 1 auf Disney Plus raus.
Einer 3 Episoden Premiere.
Wird ganz groß angeteasert.
Das war ein wichtiges Takeaway aus dem Trailer, genau.
Drei Episoden. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie lange die gehen. Das habe ich nicht. Ich weiß nur 12 Episoden. Falls du gerade den IMDb-Eintrag schon auffasst, dann...
Nee, habe ich nicht. Und ich glaube auch kaum, dass da schon eine Laufzeit dran ist. Ja, weil gut. Damit halten sie ja gerne mal hinterm Berg, aber... Ich hoffe mal nicht, dass es so 25, 30 Minuten Episoden werden, à la Mandalorian.
Ich kann es mir fast nicht vorstellen.
Weil da hat sich wirklich gezeigt, das funktioniert nicht. Das kommt für mich überhaupt nicht zusammen. Ja. Nee, es gibt keine...
Es hat sich ja leider bei Mandalorian dann auch... war es leider dann ja doch irgendwie, wirkt es relativ schnell zu kalkuliert, zu wiederholend. Ja. Und hier sieht es halt wirklich nach einer Story aus, wo du auch weißt, wie sie enden wird. Also sie müssen ja zu einem bestimmten Punkt halt einfach die Erzählung dann wieder abschließen oder auf Rogue One enden lassen. Von daher
deswegen wird das ist die einzige Frage, die ich habe an der Handlung. Mhm. Huckt es mich, wenn ich eh schon weiß, wie es letzten Endes, wie die Würfel fallen?
Oder gibt es dir nochmal einen Mehrwert? Gräbst du dich nochmal tiefer rein?
Oder gibt es einen Mehrwert? Und wenn es nur der Mehrwert ist, dass ich nochmal Rogue One gucke. Aber das ist die gleiche Frage, die ich eigentlich ein bisschen gestellt hatte bei dem Game of Thrones Prequel. Weißt du?
Na, bei dem Game of Thrones Prequel ist es einfach so, ich weiß, dass die Serie, die Hauptserie einfach unzufriedenstellend zu Ende gegangen ist. Aber mit Rogue One hast du ja was, wo du sagst, das ist so einer der besten Star Wars Filme der letzten Jahre.
Ja.
D'accord. Und es ist sogar ein Spin-off. Und das
aber du weißt trotzdem, was ich meine, generell. Ja,
definitiv, ja.
Hängt halt dieses Damoklesschwert drüber, dass es halt konsequenzlos erzählt ist.
Aber der Trailer hier, der hat schon mega Bock gemacht, wie du auch gesagt hast. Ja. Da war ich auch selbst wieder ein bisschen überrascht, hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm. Viele echte Sets, man sieht auch mal so einen Staudamm, das haben sie anscheinend auch on location gedreht. Mhm. Sie haben nichts mit dieser Stagecraft-LED-Wand-Technologie gemacht, wie bei Mando oder Boba Fett.
Wobei das bei Mando auch gut funktioniert hat, auch besser geworden ist nach der ersten Staffel. Aber du merkst es halt trotzdem, glaube ich, noch ein bisschen.
Ja, ich glaube, ein bisschen spürst du es halt einfach noch, wie man dann actet, wie man die Szenen aufbaut und dann da Regie führt. Ich glaube auch, ja. Aber sei es drum. 21. September, ich bin mega gehuckt, hab da mega Bock drauf. Das heißt, ist nicht mehr so lange hin. Und damit, Alex, sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Ne? Die Zeit vergeht im Fluge. Jedes Mal mit dir.
Immer gerne.
Immer gerne, genau. Die richtige Antwort.
Tja. Haben das denn die Zuhörer auch so empfunden? Dann könnten sie uns das ja vielleicht wissen lassen.
Oh, das würde mich auch interessieren, Alex. Jeder, der uns zuhört, kann mit uns in Kontakt treten. Instagram, Twitter und oder Facebook. Und ihr findet uns unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Das war sehr staccato. Ich probiere es nochmal flüssiger. Ihr findet uns auch unter unserem gleichnamigen Hashtag, der da lautet.
NSRT Podcast.
Und jetzt noch ASMR. Nee, mach mal nicht.
NSRT Podcast.
Na, die Folge fehlt auch noch mit dem ASMR. Was gibt's noch? iTunes-Bewertung, gerne schreiben, 5 Sterne geben, da freuen wir uns. Und natürlich in eurer Spotify-App da auch volle Punktzahlen für uns abdrücken. Dankeschön, schon mal im Voraus.
Gut, no wenn pressure. Wir gerade bei den Danksagungen sind, danke dir für wieder eine sehr unterhaltsame Episode. Und
154.
In der Tat.
Sorry.
Und an alle da draußen, die es bis zum Ende geschafft haben, auch vielen Dank fürs Zuhören.
Herzlichen Glückwunsch.
Nächste Woche soll es trotzdem weitergehen. Ich weiß, Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber manchmal ist es doch ein wöchentliches Release, auch wenn das 22 noch nicht so gut geklappt hat.
Ich würde es mal einplanen, Alex.
Ja, ich würde es auch mal so machen.
Okay, dann gucken wir, was passiert. Ne?
Ist doch gleiche Zeit, gleicher Ort. Vielen Dank, macht's gut und bis nächste Woche. Bye.
Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore.